I'm Anna Boden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Moin.
Hallo zusammen.
Hi.
Da sind wir wieder.
Genau, heute mit Breakfast at Tiffany's. Oder
ein Klassiker.
Genau, oder Frühstück bei Tiffany's von 1961.
Mhm.
Janina stellt wie immer kurz den Film vor, dann erzählen wir noch so ein bisschen drumherum und dann reden wir über den Audiokommentar und ein bisschen über das Bonusmaterial. Ihr kennt das ja schon.
Genau.
Dann würde ich mal sagen, wir legen los.
Der Film.
Der Film. Heißt Breakfast at Tiffany's oder Frühstück bei Tiffany's. Und der beginnt mit einer sehr schönen Kameraeinstellung, kommt nämlich im ganz frühen Morgenlicht in einer menschenleeren Straße ein Taxi. Und eine schöne junge Frau steigt aus, irgendwie noch so in Abendgarderobe mit schwarzem Kleid und weißer Perlenkette oder, naja, irgendeine weiße Kette. Und dann geht sie so die Schaufenster ab und holt dabei was zum Frühstücken raus. Also passenderweise fängt quasi der Film mit dem Titel an. Und dann sieht man sie nach Hause kommen, in ihre Wohnung. Und am gleichen Tag wird sie dann geweckt von ihrem neuen Nachbarn, der nämlich keinen Schlüssel für die untere Tür hat, sondern nur für die obere und sie quasi dann aus dem Bett klingelt. Und das hat sie, glaube ich, an dem Morgen vorher schon mit ihrem anderen Nachbar gemacht. Also irgendwie klingeln die sich immer raus, damit sie unten durch die Tür reinkommen.
Also ein bisschen so ein Running Gag im
genau.
ganzen Film.
Ja. Und die schöne junge Frau heißt Holly Golightly, wird gespielt von Audrey Hepburn. Und der junge Mann, der da bei ihr im Haus einzieht, heißt im Film Paul Varjak, ein Schriftsteller, und wird gespielt von George Peppard.
Peppard,
wie auch immer der ausgesprochen wird.
Sagte der Produzent jedenfalls.
Genau, und am Anfang, er klingelt dann bei ihr und redet mit ihr, während sie nur ihre Ohrstöpsel drin hat. Und auf jeden Fall ist das irgendwie so eine lustige Eingangsszene, wo die sich so ein bisschen kennenlernen. Er möchte gerne ihr Telefon benutzen, weil er anscheinend seins noch nicht angeschlossen hat oder keine Ahnung. Macht er aber irgendwie dann doch nicht, keine Ahnung. Und sie merkt dann plötzlich, dass Donnerstag ist und sie sich anziehen muss und den Zug kriegen muss, weil sie jeden Donnerstag ins Gefängnis fährt, um jemanden zu besuchen, der ihr dafür Geld gibt. Nämlich ein Mafia-Boss. Und das erzählt sie so, während sie sich anzieht. Und der junge Mann quasi ist ganz ein bisschen verwirrt, weil sie dann irgendwie während der ganzen Szene irgendwie die ganze Zeit plappert und ihm alle möglichen Sachen erzählt. Und auf jeden Fall kommt dann so raus, dass sie quasi Geld kriegt dafür, dass sie den Mafia-Boss besucht und den Wetterbericht, den er ihr mitgibt, weitergibt an einen angeblichen Anwalt. Also irgendwie ist das nicht so ganz geheuer, aber sie scheint das nicht ganz so ernst zu nehmen. Und letztendlich entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft. Holly kommt immer wieder mit anderen Männern nach Hause oder flüchtet vor irgendwelchen Männern, die vor ihrer Haustür warten. Und letztendlich schleicht sie sich dann über die Feuertreppe einmal auch in Pauls Apartment und nimmt noch nachts einen Trink mit ihm und dann erzählen sie sich ein bisschen was aus der Vergangenheit. Und sie hat wohl einen Bruder, an dem sie sehr hängt, der ist aber bei der Armee. Und sie nennt den Paul dann, weil er dem Bruder ähnlich sieht, auch manchmal Fred. Letztendlich gibt es dann eine lustige Partyszene zwischendrin. Er ist Schriftsteller, der aber im Moment nicht schreibt. Sie kauft ihm ein Farbband für seine Schreibmaschine. Und irgendwann fängt er an, über sie zu schreiben, eine kleine Geschichte. Auf jeden Fall entwickelt sich so ein bisschen das normale Leben bei denen. Dann gibt es eine große Cocktailparty, die irgendwie lauter verrückte kleine Szenen enthält. Dort trifft sich so ein bisschen so High-Society-Mannequins, aber also auch nicht zu hoch, weil das ja bei Colly in der Wohnung ist. Und alle betrinken sich und haben da eine lustige Zeit. Dann kommt irgendwann die Polizei und Colly ist aber direkt vorher mit einem Millionär davon gegangen, geschlendert. Und Paul führt einen brasilianischen Menschen, der irgendwie politische Geschäftsmann, Politiker irgendwie ist. Und meint, er kann sich nicht mit der Polizei sehen lassen, er kann jetzt da nicht verhaftet werden. Und der letztendlich verhilft er ihm zur Flucht über die Feuerleiter und ist auf jeden Fall eine lustige Szene. Klingelt Paul sie irgendwann morgens mal wieder raus aus dem Bett oder mittags, wann auch immer das dann ist. Und sie beschließen, dass sie zusammen, weil er einen Scheck gekriegt hat, weil er seine Geschichte verkauft hat, will er ihr das zeigen. Und dann beschließen sie, dass sie zusammen den Tag verbringen und schlendern durch New York und machen lauter lustige Sachen, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen anstacheln. Das habe ich noch nie gemacht und deswegen mache ich das jetzt und probiere irgendwelche Sachen aus. Dann gehen sie zu Tiffany's. Ach nee, das habe ich eine Szene vorher vergessen. Nicht ganz unwesentlich. Zwischendrin taucht nämlich noch der angebliche Ex-Mann von Holly auf. Oder noch Mann. Er behauptet, er ist noch ihr Ehemann. Sie meint, die Ehe wäre annulliert worden. Und der taucht irgendwie so etwas komisch auf, indem er das Haus beobachtet und sich dann aber irgendwie mit dem Paul hinterherläuft, als der das Haus verlässt. Und dann unterhalten sie sich im Park darüber, dass Holly schon mit 14 Jahren verheiratet wurde, ihn geheiratet hat, der da Witwer war mit Kindern und mit ihrem Bruder zusammen dort auf der Farm irgendwie beim Milchstehlen erwischt wurde. Und irgendwie ist sie dem armen Menschen dann, oder nicht so armen Menschen, dem Mann auf jeden Fall davongelaufen. Und er möchte sie jetzt wieder haben und will sie so ein bisschen erpressen mit ihrem Bruder, dass der ja bald aus der Armee entlassen wird. Und wenn sie nicht mitkommt, würde er dem Bruder irgendwie schreiben, dass seine Armeezeit verlängern soll. Auf jeden Fall ist da irgendwie so ein bisschen komische Geschichte am Laufen. Und während der Szene im Park gibt es irgendwie Popcorn oder ich weiß gar nicht, was das ist. Und da gibt es so ein kleines Giveaway, da ist so ein Ring drin und den steckt Paul ein.
Lustigerweise schon wieder. Wir hatten ja gerade im letzten Film in Contact auch gerade schon sowas, was die beiden Hauptpersonen aus der Tüte genommen haben und auch eine große Rolle spielte.
Genau. Auf jeden Fall schafft Holly es, den Menschen wieder in den Bus zu setzen und zurück nach Hause zu schicken auf die Farm in Texas, ohne mitzugehen. Und Paul und Holly sind da gute Freunde und er bietet sozusagen die Schulter zum Ausweinen und einen Menschen, mit dem man sich betrinken kann. Und auf jeden Fall ist das eine nette Unterhaltung zwischen den beiden und irgendwie auch schon eine Freundschaft. Und eben an diesem Tag, wo er den Scheck kriegt, wo Paul den Scheck kriegt für seine Geschichte, klingelt er sie raus und sie ziehen eben um die Häuser quasi und gehen auch zu Tiffany's, weil Holly Tiffany's liebt und meint, wenn es ihr ganz schlecht geht und wenn sie quasi wie so ein depressiver Anfall überkommt, dann geht sie immer zu Tiffany's. Und dort kann ihr quasi nichts passieren. Das ist so ein wunderbarer Ort irgendwie. Deswegen geht sie dahin und setzt sich in ein Taxi, wenn es ihr schlecht geht, und fährt zu Tiffany's. Und egal welche Tageszeit offensichtlich, auf jeden Fall geht sie da. Ist das irgendwie so ein Sehnsuchtsort bei ihr. Und da gehen sie eben auch rein und finden einen netten Verkäufer, der dann ihnen zwar nichts verkauft, weil irgendwie unter $10 hat er nichts anzubieten im Diamantenladen. Und dieser Ring, der aus der Cornflakes-Popcorn-Packung kommt, wird dort aber netterweise graviert. Und dann hat er doch ein Geschenk, der Paul, für seine Holly. Und auf jeden Fall kommen die abends nach Hause und irgendwie landen sie dann im Bett zusammen. Aber am nächsten Morgen ist Holly verschwunden und Paul macht sich auf die Suche nach ihr. Und sie findet sie dann in der Bibliothek, wo sie dann recherchiert über Südamerika, weil sie ja jetzt den brasilianischen Geschäftsmann oder Politiker heiraten will, hat sie sich entschieden und Paul ist ganz durcheinander, weil er hat sich sehr verliebt in Holly und versteht die Welt nicht mehr und sie lässt ihn quasi abblitzen und da sitzen. Und dann kriegt aber Paul im Treppenhaus mit, wie Holly mit dem Brasilianer nach Hause kommt. Und er wird aber dann kurze Zeit später durch einen fürchterlichen Krach in ihrer Wohnung, kriegt er das mit, ist noch im Treppenhaus und wird da reingerufen. Und letztendlich ist klar, dass Fred gestorben ist. Holly hat ein Telegramm gekriegt und ist völlig ausgerastet. Und Paul schafft es, sie so ein bisschen zu beruhigen, geht dann aber und sagt zu dem anderen Mann, er soll sich um sie kümmern und geht. Und letztendlich taucht er viel später wieder in dem Haus auf, in dem er anscheinend nicht mehr wohnt. Er trennt sich noch von seiner Geliebten, die ihn bisher ausgehalten hat oder ihm die Wohnung besorgt hat, weil er sich in Holly verliebt hatte, aber die Beziehung nicht weitermachen möchte, und kommt aber irgendwie später nochmal zu Besuch bei Holly, und Holly sitzt zu Hause und strickt, also irgendwie ein ganz verrücktes Bild. Hat ihre Wohnung auch ein bisschen dekoriert, was sie vorher nicht gemacht hat, mit irgendeinem Stierkopf an der Wand, und ist irgendwie ein bisschen anders eingerichtet und auf Südamerika aus, und erzählt ihm halt schön, dass er gekommen ist, dass sie ihn gefunden hat, weil sie würde nämlich am nächsten Morgen nach Südamerika fliegen und den Menschen heiraten, in den sie sich da verliebt hatte oder den sie sich geangelt hat, man weiß es nicht so recht. Und letztendlich gehen die essen, kommen wieder und werden zu Hause verhaftet, weil der Nachbar, den sie nachts immer rausklingelt, ihr jetzt die Drogenrazzia mal die Polizei auf den Hals gehetzt hat. Und die werden auf jeden Fall verhaftet, und dann kommt raus, dass Holly eben zu diesem Mafia-Boss immer zu Besuch gegangen ist. Und man hat irgendwie nur so eine Szene am Anfang im Polizeipräsidium, wo sie irgendwie quasi den Reportern ein Interview gibt und so ein bisschen unbeeindruckt ist von dem ganzen Schlamassel.
Ich glaube, sie versteht das vielleicht auch gar nicht, ne, was da passiert. Aber,
ja, weiß man nicht so recht. Auf jeden Fall, Paul telefoniert dann noch mit einem alten Freund von ihr, den er auf der Party kennengelernt hatte. Und der hat eben gute Connections und einen guten Anwalt. Und letztendlich wird sie am Morgen aus dem Präsidium oder aus dem Gefängnis entlassen. Paul holt sie ab, ist irgendwie wie immer ein guter Freund für sie, wenn sie ihn braucht. Und hat quasi ihre Sachen eingesackt und die Katze, die bei Holly wohnt, auch mitgenommen, weil sie ja quasi ein bisschen untertauchen oder auf jeden Fall aus der Schusslinie gehen soll, und sagt, wir fahren jetzt in das und das Hotel, und sie sagt, nein, wir fahren zum Flughafen, und sie will auf jeden Fall zu diesem Flughafen und trotzdem nach Südamerika, obwohl sie eigentlich der Polizei zur Verfügung stehen müsste und nicht das Land verlassen darf.
Und ihr Typ ja gar nicht mehr ihr Typ sein will.
Naja, aber das weiß sie am Anfang nicht. Dann sagt Paul, ich habe hier einen Brief gekriegt, den hat irgendwie der Cousin von ihrem Liebhaber zukünftigen ihr gegeben. Und letztendlich sagt er, hätte sich in sie verliebt, weil sie so anders war. Aber diese öffentliche Anschuldigung, dass sie halt jetzt von der Polizei verhaftet wurde und mit Drogen in Verbindung stand, das könnte er sich nicht leisten, und er lässt sie quasi sitzen. Und sie will dann trotzdem nach Südamerika und sich da irgendwie einen Millionär angeln, und auf jeden Fall streiten sie sich. Sie schmeißt die Katze aus dem Auto, während es regnet. Was dann Paul irgendwann ihr so sagt, du bist hier, egal wie weit du läufst, du trägst immer dein eigenes Gefängnis. Du sagst in dir, du sagst, du willst frei sein, aber letztendlich bist du immer im gleichen Gefängnis, weil du dir was vormachst. Und er liebt sie. Und sie sagt, sie will dich aber nicht einsperren lassen. Dann sagt er, ich will dich ja nicht einsperren, ich will dich lieben. Und das so sind die Menschen nun mal. Dann haben die so die Chance auf ein bisschen Glück, hat man eben zu zweit. Und das soll man sich nicht verbauen. Und dann geht er aus dem Taxi und lässt sie quasi sitzen, schmeißt ihr noch den Ring zu, den er jetzt seit Monaten schon mit rumgetragen hat. Und letztendlich guckt er sich diesen Ring an und kommt so ein bisschen, weiß ich nicht, zur Besinnung, steigt aus, und dann sucht sie noch die Katze, und die Szene endet mit einem Kuss und alles wird gut, Happy End. Das war der Film.
Wow, genau. Eine Rom-Com, wie man das nennt, eine romantische Komödie eigentlich, so wird sie zumindest gerne bezeichnet. Ja. Und Truman Capote hat ja den Roman dazu geschrieben, der fand das gar nicht so gut. Der hat einen Roman geschrieben, der wohl deutlich anders ist, der gar nicht so romantisch und so glitterig war, sondern wo die Charaktere alle deutlich, deutlich schwieriger waren. Allein zum Beispiel der Paul war eben ein Homosexueller eigentlich in dem Film, so wie Truman Capote selbst auch. Und Holly Golightly war deutlich einfacher oder deutlich stärker zu erkennen, wohl auch als Prostituierte. Also sie unterhält sich wohl auch mit einer Freundin dort im Buch darüber, dass es einfach keinen Spaß macht, mit nicht so attraktiven Männern irgendwie Sex zu haben, irgendwie und dafür bezahlt zu werden. So, das ist wohl relativ explizit im Buch. Im Film bleibt das ja alles.
Wird das sehr quasi im Wagen angedeutet. Also irgendwie nimmt sie Geld von den Männern, mit denen sie ausgeht, aber so richtig klar ist es nicht. Also sie flüchtet auch immer wieder vor irgendwelchen Männern, mit denen sie ausgegangen ist und will da keinen Sex haben im Film. So.
Ja, ja.
Aber es ist nicht so ganz klar, sagt sie immer, ja, mit dem bin ich ausgegangen und das und das. Und,
ne? Ja. Sie hat immer $50 bekommen für die Toilette.
Ja.
Für den Toilettenraum. Oder wie nennt sich was im Deutschen?
Powder Room für die Toilette, aber letztendlich finde ich, wird nicht ganz klar, was damit gemeint ist, um sich irgendwie hübsch zu machen. Keine Ahnung, so, ne?
Ja, genau.
Also, ist das mit sexueller Dienstleistung verbunden oder nicht?
Genau, wir sind eigentlich schon viel zu weit. Aber das ist so, bei mir dreht sich ziemlich viel letztlich darum. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da jetzt auch nochmal ein bisschen drüber länger reden werden, weil ich habe da einige Fragezeichen. Vielleicht kommen wir da ja gleich nochmal dazu. Ich würde mal ganz kurz, wie wir das ja meistens mal ganz kurz was über ein paar Kollegen hier erzählen, die da in dem Film mitgemacht haben. Das hält sich diesmal in Grenzen. Ich habe nicht so viel mir rausgesucht, weil es, finde ich, auch nicht so viele Menschen gibt, zu denen man was sagen muss. Ich hoffe, ich vergesse nicht, Janina, versuche mich mal daran zu erinnern, dass wir nachher nochmal über den Bruder reden. Das müssen wir gleich nochmal machen. Also erstmal ganz kurz dazu, dass wir uns die Blu-ray angeschaut haben zum Film. Und die Blu-ray ist Bestandteil einer Audrey Hepburn Movie Collection. Und der Film Frühstück bei Tiffany's ist der einzige Film, der ein Audiokommentar hat in dieser Sammlung. Das heißt, wenn man jetzt wahnsinnig auf Audiokommentare steht, dann würde sich diese ganze Box nicht unbedingt lohnen. Aber ich glaube, da sind so viele Klassiker dabei der Filmgeschichte, dass es sich sicherlich trotzdem rechnet, sich diese Box zuzulegen. Aber wie ihr wollt. Okay, der Regisseur Blake Edwards ist 2010 gestorben jetzt, ist mega bekannt, vor allem für seine Pink Panther-Reihe. Also zumindest war es mir auch in dem Zusammenhang schon vom Namen her immer ein Begriff gewesen. Hat 2004, also 6 Jahre vor seinem Tod, noch einen Ehren-Oscar bekommen für seine Werke, für sein Schaffen, weil es tatsächlich schon, weil er schon besonders war, auch so ein bisschen in der Art, wie er die Filme immer gemacht hat. Henry Mancini, ich war mir eigentlich relativ sicher, ich habe schon mal über den was erzählt in einem der anderen Folgen, aber ich habe nichts dazu gefunden, deshalb sage ich noch mal ein bisschen was dazu, vielleicht habe ich mich ja auch vertan, bevor da jetzt irgendwas dann total verloren geht. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen was über den Mann zu erzählen. Da gibt es auch ein kleines Special, ein Bonusmaterial auf der Blu-ray. Also auch ganz spannend. Der Mancini ist mit Sicherheit einer der ganz großen Komponisten, Filmmusik-Erschaffer in den 50er, 60er, 70er Jahren. Der hat wahnsinnig viel Zeug gemacht. Eben unter anderem hier den, ich würde sagen, Titelsong, auch den kompletten Soundtrack zum Film. Der Titelsong ist Moon River, der von Audrey Hepburn gesungen wird, auch im Film. Mhm. Mittlerweile gibt es wohl über 1000 Versionen, also die man auf CD oder wo auch immer erwerben kann oder sich anhören kann. Der Text stammte aber von Johnny Mercer, der war so in den 30er bis 60er Jahren wohl ein bekannter Songwriter. Und ja, hat tatsächlich dann auch den Oscar bekommen für den besten Song, Filmsong. Und der Mancini hat tatsächlich sogar auch den Oscar für die beste Filmmusik für den Film bekommen. Was ich dann noch nachlesen konnte, war, dass der Mancini den Song wohl speziell für Audrey Hepburn komponiert hat, weil sie wohl jetzt auch nicht so die tolle Sängerin ist, also das heißt nicht so einen großen Stimmenumfang hat und er wohl deshalb tatsächlich diesen Song extra so komponiert hat, dass Audrey Hepburn den auch singen konnte. Mancini kennt man sonst auch, aber auch noch von ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel von Peter Gunn, also da gab es mal eine Serie im Fernsehen auch in Deutschland. Und da gibt es ein ganz, ganz markantes Titelthema. Auch bei Pink Panther hat er die Titelmusik gemacht. Da gibt es auch den Baby Elephant Walk, den kennen, glaube ich, auch viele. Ich habe mal so ein paar Links in den Shownotes mit hinterlegt, dann könnt ihr euch das mal anhören. Ihr könnt es natürlich euch auch selbst suchen, wie ihr das wollt. In dem Zusammenhang dann noch, es gibt auch 1994 kam auch von der Band Deep Blue Something das Lied Breakfast at Tiffany's raus. Das ist so ein Popsong, der auch eigentlich auch ein bisschen düsterer aber eigentlich ist und ein Riesenerfolg war in der Zeit. Und da geht es um so eine zerbrechende Liebe, in der der Ich-Erzähler die gemeinsame Erinnerung an den Film Breakfast at Tiffany's beschwört und dass sie ihn doch beide so toll gefunden haben. Jetzt sage ich noch zu zwei, drei Schauspielern was und dann sind wir durch. Audrey Hepburn spielt ja die Holly Golightly oder auch Lulame, so hieß sie wohl vorher. Golightly übrigens ist wohl umgangssprachlich für leichtlebig und habe ich irgendwie, fand ich auch, ist irgendwie ein komisches Wort. Also ich, irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber andererseits klingt es irgendwie merkwürdig, leichtlebig, ich weiß auch nicht. Das ist, also ich glaube, man benutzt das eigentlich kaum, oder?
Nicht mehr, würde ich sagen, ja.
Die Gute ist tatsächlich in Belgien sogar geboren und ist also gar keine Amerikanerin und ist dann nach Hollywood gegangen, irgendwann zum Dreh. Und ist zum Zeitpunkt des Drehs, ist sie so circa 30 Jahre alt, hatte 1953, also ein paar Jahre vorher, auch tatsächlich einen Oscar gewonnen für Ein Herz und eine Krone, also für ihre Hauptrolle darin. Ist sicherlich eine der absolut bekanntesten Hollywood-Schauspielerinnen ihrer Zeit. Wurde vom American Film Institute 1999 auf Platz 3 der weiblichen Filmstars gewählt. Auf Platz 1 steht übrigens Katharine Hepburn, die aber nicht verwandt ist mit Audrey. Das ist schon irgendwie aber auch so eine ganz komische Liste, finde ich. Das, wenn man sich das mal anschaut, die gibt es für die weiblichen und für die männlichen Filmstars. Ist aber komisch zusammengesetzt aus meiner Sicht, weil da spielen eigentlich nur Schauspielerinnen und Schauspieler eine Rolle, die so in den 30er bis 60er Jahren aktiv waren. Und diese Liste ist aber, habe ich es gerade schon gesagt, 1999 rausgekommen. Also es ist irgendwie merkwürdig, dass eigentlich da aus den letzten 20 Jahren entweder die Leute tatsächlich der Meinung waren, dass es in den letzten 20 Jahren da keine relevanten Filmstars mehr gab oder...
Vielleicht sind sie einfach alt, die Liste
das aufstellen. Das ist meine Vermutung, genau. Das fürchte ich auch, ja.
Oder es werden einfach keine guten Filme mehr gemacht.
Das kann auch sein. Ja, ja, zumindest in den Augen der Menschen, die dort eben sitzen im American Film Institute. Also Ende der 60er Jahre ist sie dann aber tatsächlich auch fast komplett aus dem Filmbusiness raus. Sie hat dann in den letzten 25 Jahren ihres Lebens hat sie nur noch 5 Filme gedreht, also wirklich nur noch mal hier und da. 1989 war es dann der letzte Film von Steven Spielberg, Always, in dem sie mitgemacht hat. In der Zeit hat sie sich aber ganz, ganz doll wohl für UNICEF eingesetzt und überzeugte zum Beispiel dann auch Roger Moore, bei UNICEF mitzuarbeiten, der ganz lange ein bekanntes Gesicht bei UNICEF war, den man ganz oft zu dem Thema in irgendwelchen Medien gesehen hat. 1993 ist sie dann mit 64 Jahren an Krebs gestorben. Und in diesem Jahr, wo wir hier den Podcast aufnehmen, 2022, hat Apple TV ein Biopic über Hepburn angekündigt, als Serie, wenn ich es richtig verstanden habe. Das könnte vielleicht ja ganz interessant sein. Ich glaube, genug erlebt hat die gute Frau. So George Peppard, der den Paul Warjak spielt, ist, also ich muss zugeben, ich kannte den nicht groß. Mir kam er irgendwie so ganz dunkel, kam er mir irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich ist es so, dass er in der 80er-Jahre-Serie, das A-Team, dort die Hauptrolle gespielt hat. Da ist er dann deutlich älter, aber da kam er dann drin vor. Da konnte man ihn, also daher ist es wahrscheinlich, daher habe ich wahrscheinlich auch das Gesicht irgendwie gekannt. Und dann gibt es noch einen, den ich noch kurz erwähnen möchte, weil wir da auch gleich nochmal drüber sprechen werden, denke ich. Das ist Mickey Rooney, der spielt den japanischen Nachbar Mr. Yunioshi. Der, also eigentlich ein nicht-japanischer Schauspieler, der dann mit Maske und so irgendwie so hervorstehenden Zähnen irgendwie und so total ungeschickt, kann auch kein R sprechen, so ganz klischeehaft. dann so den Japaner dort spielt und erinnert in seiner Mimik, finde ich, total an Jerry Lewis, also auch immer so schräge
ja, so
Gesichter macht. Genau.
Komiker-Grimassen.
Also finde ich, also ich bin jetzt ja durch mit den Charakteren, für mich können wir damit ja mal kurz auch mal anfangen, finde ich ganz schrecklich.
Ja, ja.
Das ist so, das geht halt gar nicht mehr, finde ich heute. Irgendwie, wenn man das sieht, also ich habe wirklich die ganze Zeit, habe ich gedacht so, oh, also echt Gänsehaut gehabt, wenn ich den gesehen habe, jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist. Ich fand das ganz, ganz furchtbar.
Ja, es soll wohl auch so eine komische Rolle sein, aber von heute aus gesehen ist er halt nicht komisch. Es ist nur total peinlich, dass man jemanden so spielen lässt, ne? Und quasi den japanischen Nachbarn so charakterisiert. Also er ist eigentlich ein Fotograf offensichtlich, aber er hat kein eigenes Leben und taucht dann nicht als eigener Mensch auf, sondern immer nur als Nachbar, der rausgeklingelt wird oder sich über die Ruhestörung beschwert, beziehungsweise ein quasi Polizeiverräter, weil er nämlich Holly bei der Polizei angeschwärzt hat, um endlich da Ruhe im Haus zu haben, sozusagen. Ja. Also er hat eigentlich einen komplett negativ besetzten Inhalt.
Ja, und total überdreht und übertrieben. Er passt, finde ich, überhaupt nicht zum Rest des Films auch.
Ja, der Rest des Films ist relativ naturnah, sag ich mal, gespielt, so, ne? Zumindest wie die Figuren reden und sich bewegen und so, ne? Nun, er ist halt der so übertrieben klamaukmäßig rausfällt und
ja, total.
Wo alles total übertrieben ist.
Ja. Also ganz, ganz furchtbar gibt es dann aber, also das war wohl auch tatsächlich zum Zeitpunkt des Drehs schon so, dass man das durchaus kritisch von der einen oder anderen Stelle gesehen hat, zum Beispiel auch der Produzent, der den Audiokommentar einspricht, der Produzent des Films, meinte das auch, dass er das nicht gut fand, aber der Blake Edwards das wohl unbedingt wollte, dass der Mickey Rooney, ein Bekannter von ihm, wohl auch eben diese Rolle spielte.
Wobei sich halt nicht kritisch über den Inhalt, also kommen wir gleich zum Kommentar noch dazu, aber
genau.
Sich dann nicht inhaltlich kritisch geäußert hat, sondern wie die Figur charakterisiert wird, sondern nur, dass es eigentlich besser gewesen wäre, einen japanischen Schauspieler oder einen asiatisch aussehenden Schauspieler zu nehmen. Aber gut, kommen wir ja gleich nochmal dazu.
Genau, immerhin wurde der Film, also auch trotz dieses Punktes, und man kann auch sicherlich über den einen oder anderen Punkt auch noch streiten, das werden wir vielleicht auch noch tun, ist ja 2012 von der US-amerikanischen nationalen Filmbehörde in die Library of Congress aufgenommen worden als kulturell, historisch und ästhetisch signifikant. Also gilt also als einer der Filme, die durchaus wertvoll und bewahrenswert gelten. Das dreht sich ja um Tiffany's, ne? Und das ich bin da ja, was das angeht, wirklich, kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Ne? Und ich wusste jetzt auch nicht, ist das jetzt wirklich, also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, das ist ein Laden, der halt in dem Film existiert, aber Tiffany's gibt es eben tatsächlich. Das ist mittlerweile auch eine relativ große Kette. Den Laden dort, wo der Film aufgenommen wird, den Laden dort gibt es auch immer noch. Das ist eine riesen Touristenattraktion, auch wegen des Films mittlerweile. Aber immerhin gibt es auch in Deutschland 7 Filialen von Tiffany's. Also wenn wir mal irgendwie mal ein paar Brillis kaufen wollen, ich glaube in Düsseldorf ist der nächstgelegene Laden
stimmt,
für
auf
uns.
Stimmt, auf der
Kühe. Wahrscheinlich, ja. Wollen wir uns mal ein bisschen über den Film noch unterhalten?
Also ich fand den schon interessant und Audrey Hepburn ist echt schön anzusehen und auch spielt es auch sehr gut. Also ich glaube, das ist grundsätzlich gut gespielt, bis auf diesen japanischen Karikaturcharakter. Ist auch ein Klassiker und ich meine, dass ich den wahrscheinlich zumindest in Teilen schon mal gesehen hatte, aber ich konnte mich jetzt nicht wirklich dran erinnern, muss ich sagen. Also irgendwie so diese Szene, wo sie vor Tiffany's steht oder dass sie da irgendwie in hübschen Kleidern auftaucht, aber den Rest weiß ich echt nicht, ob ich den komplett mal gesehen habe.
Also ich habe den tatsächlich, glaube ich, noch nicht gesehen. Es gibt so ein paar Fotos, die einfach so bekannt sind, glaube ich, dass man die vielleicht auch einfach aus einem anderen Kontext deshalb kennt, in Büchern oder Zeitschriften oder sowas dann schon mal da so ein Bild von gesehen hat. Also ich glaube, ich kannte ihn nicht. Also oder es muss einfach schon sehr, sehr lange her sein. Ich weiß nicht, mir geht so, mich hinterlässt der Film irgendwie so, dass ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die Dialoge zum Teil ganz gut und witzig. Es gibt schon ein paar gute Szenen, die ich auch gut finde. Also wie eben zum Beispiel die Party, von der du erzählt hast, die ist schon wirklich extrem schräg. da gibt es schon wirklich verrückte Ideen. Ja. Das ist echt toll, also finde ich wirklich witzig. Aber also der Humor, der wirkt auch teilweise echt richtig modern, auch gerade bei dieser Party. Zum Beispiel, ne, das so, wo ich denke, so, meine Güte, wie abgedreht ist das denn, was die da wirklich erzählen?
Ja.
Das ist schon sehr gut. Also in meinen Notizen steht aber in Großbuchstaben noch geschrieben. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Kann ich überhaupt nicht damit connecten. Also mir fehlt irgendwie die Verbindung. Ich komme nicht in die Figuren rein, weil ich die auch so nicht nachvollziehbar finde, also die beiden Hauptfiguren.
Hm.
Da bleibt auch so vieles im Unklaren, finde ich.
Die sich irgendwie beide so aushalten lassen.
Ja.
Ja.
Wo ich bei beiden das nicht so richtig nachvollziehen kann auch, weil alles so vage ist nur und angedeutet. Und ich dann eigentlich jedes Mal immer nur innerlich mehr mich frage, so, hä, ja, warum jetzt? Warum macht er das? Warum macht sie das? Ich da echt extrem Schwierigkeiten habe, das nachzuvollziehen. Das finde ich tatsächlich schwierig. Also letztendlich zum Beispiel ist es ja so, zumindest an einer Stelle kommt das so durch, dass sie sagt, letztendlich tut sie das ja alles für ihren Bruder. Das kommt in einem Dialog so ein bisschen raus, dass sie das alles macht, weil eben ihr Bruder, ne? Also auch ihre Reaktion eben darauf, dass ihr Mann oder ihr Ex-Mann da ankommt und dann sagt, ja, hier, du musst jetzt wieder zurückkommen, und sie letztendlich dann bereit ist, eigentlich alles aufzugeben und sich dann mit einem eigentlich völlig unbekannten Millionär zu verheiraten, um genug Geld zu haben, damit ihr Bruder im Prinzip das machen kann, was er will, so ein bisschen. Das finde ich auch merkwürdig, kann ich nicht richtig nachvollziehen. Und naja, also ich...
Obwohl sie irgendwann sagt, sie hat ihn, seit sie 14 war, nicht gesehen, dann sind ja. Das ja schon. Also in dem Film ist er auch, sie ist ja auch Mitte, Ende 20.
Vermutlich, ja.
Vermutlich als Figur so, ja. Ne? Oder Anfang 30, keine Ahnung. Sind ja beide jetzt nicht ganz jung.
Ja, und trotzdem, Und das ist schon, ich meine, das finde ich ja interessant. Sie ist wirklich eine sehr komplexe Figur. Das ist ja auch interessant und spannend. Also das ist ihm nicht so eine gerade, linige Figur ist, ne, dass sie so einerseits so stark und tough und witzig ist und dann aber andererseits dann ja doch so extrem hilflos, also manchmal wirklich wie so ein hilfloses kleines Mädchen. Ich meine, wie gesagt, die Schauspielerin ist 30 Jahre alt und da wirkt sie aber dann doch manchmal so wie 14 noch, finde ich, mit manchen ihrer Reaktionen oder ihrem Verhalten. Also ich habe da wirklich Schwierigkeiten gehabt, damit ranzukommen. Dann noch dieses Ding, dass sie da irgendwie da immer zu diesem Laden geht mit den Diamanten, so ein Klischee bedient wird von Frauen irgendwie in dieser Zeit. Das ist wahrscheinlich normal gewesen, aber auch das finde ich irgendwie komisch.
Sich reich verheiraten als ein Ziel zu haben oder als einzige Idee, wie man im Leben zurechtkommt. Keine Ahnung, ja, weiß ich auch nicht.
Also das war was, wo ich echt Schwierigkeiten hatte. Also
ich habe die Katze am meisten gemocht.
Ja, sehr gut.
Save the Cat hat geklappt. Also
stimmt.
Das die Spiele. Funktioniert bei mir immer. Die spielt auch gut. Sie heißt Orangey. Hat einen eigenen, in Wikipedia einen eigenen.
Ja, tatsächlich?
Ja. Okay. Obwohl im Kommentar gesagt wurde, dass es 7 oder 9 verschiedene Katzen waren, weil jede was anderes machen musste.
Genau. Ja. Was mich auch etwas gewundert hat, warum heißt das denn Frühstück bei Tiffany's? Also du hast es ja vorhin erzählt und da muss ich sagen, hast du auch völlig recht, habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt. Quasi frühstückt sie tatsächlich am Anfang morgens.
Sie holt da irgendein Hörnchen oder Brötchen raus und hat ihren Kaffee dabei und quasi frühstückt vor Tiffany's.
Genau, insofern kann man das so sehen, ne? Wobei sie natürlich nicht bei Tiffany's frühstückt, sondern davor.
Ja.
Aber das habe ich gar nicht so gesehen. Aber es ist wohl so, dass zumindest der Truman Capote, also zu seiner Zeit, gab es da in seinen Kreisen, gab es da wohl so einen Witz über Leute, die so vom Land kommen und die man dann so nach dem Motto, na und, wo gehst du hier in New York essen? Dann, dass man den Leuten unterstellt hat, sie würden da sagen, ja, wir gehen zu Tiffany's frühstücken ins Restaurant. Mhm. So, also, dass sie halt gar nicht wissen, dass das ein
Juwelierladen ist.
Genau. Das war so das, was ich dazu noch gefunden habe, weil ich mich auch gefragt habe, ja, wo kommt das denn jetzt her? Und also tatsächlich hat wohl Truman Capote gesagt, auch über den Film, ich hätte kotzen können, das ist ein Zitat. Also er fand das so richtig, richtig schlimm.
Naja, die haben ihm die Rechte abgekauft und irgendwas anderes draus gemacht, ne?
Genau.
Also, naja, gut. Ja. Wollen wir über den Kommentar sprechen, da kommen wir ja dann nochmal
Ja, machen wir auch gleich noch. Ich würde ganz kurz noch zwei Sachen ergänzen wollen. Ich habe einen schönen Artikel von Spiegel Online zu dem Film gefunden, habe ich auch noch verlinkt. Und es gibt so eine Art feministische Kritik am Film, die ich auch ganz schön fand aus dem Blog, habe ich auch mit verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Da macht es ja keinen Sinn, das jetzt ausführlich mal vorzulesen oder vorzutragen. Genau, dann kommen wir mal zum Kommentar. Gut, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich fürchte, da werden wir nicht viel erzählen. Aber gucken wir mal.
Produzent.
Genau.
Der halt 40 Jahre nachdem das produziert wurde, einen Kommentar gemacht hat für die DVD damals.
Genau.
Oder CD oder was auch immer das war.
Steven Shepard Steven Shepard heißt der gute Produzent des Films gewesen, hat zum Beispiel auch Flammendes Inferno produziert. Einer meiner, zumindest war es das mal, meiner Lieblingsfilme. Irgendwie fand ich den toll als Jugendlicher. Und auch Robin und Mariam hat er produziert. Das ist ein Film mit Sean Connery und Audrey Hepburn. Ja. Als Sean Connery als alternden oder älteren Robin Hood und Audrey Hepburn als ältere Mariam von 1976, wo Robin Hood zurückkommt nochmal und nochmal um seine Geliebte, also ja, um sie wirbt. Und sie ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist sie wohl da mittlerweile irgendwie Nonne oder sowas. Das ist sicherlich ein Robin Hood-Film, der ein bisschen aus der Art geschlagen ist. Ich kenne den nicht, glaube ich zumindest, kann mich, glaube ich, nicht dran erinnern. Ist aber ja vielleicht auch mal ganz spannend. Der war aber auch dann ganz lange Head of Production, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen übersetzen würde, Produktionsleiter vielleicht, bei Warner und MGM, so von 1970 bis 1982, also relativ lange, dann da einen relativ hoch angebundenen Job gehabt. Und 2014 ist er verstorben. Der Kommentar ist wahrscheinlich von 2006. Also ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und habe halt gesehen, dass zumindest eben seit 2006, da gab es eine Anniversary Edition, da war der Kommentar dann schon dabei. So, Janja. Das einleitende Worte meinerseits dazu. Was magst du was erzählen?
Also er fängt relativ quasi vielversprechend an, sagt ja, dazu erzählen wir noch was und dazu erzählt er noch was, aber hat auch ein bisschen was erzählt, aber so richtig viel. Also das ist irgendwie so unkritisch, so ein bisschen. Ne? Also erzählt ein bisschen was und anekdotisch.
Ja, mit Betonung aber auf ein bisschen.
Wiederholt sich auch häufiger.
Ja.
Gerade das mit dem pseudo-japanischen Schauspieler sagt er irgendwie mindestens 5-mal im Kommentar.
Dass er das auch nicht gut fand.
Er hätte das ja von Anfang an nicht so gut gefunden, hätte jemand anders genommen. Aber wie gesagt, setzt sich nicht kritisch mit der Rolle auseinander, wie die charakterisiert wird. Sagt auch mehrmals, dass sie Audrey Hepburn haben wollten und dass sie so glücklich waren, dass sie das gemacht hat und dass sich aber irgendwie bei Paramount oder bei wem ist es produziert, dass sie sich das da nicht vorstellen konnten und dass eigentlich ja Marilyn Monroe da irgendwie auch in der Diskussion war und ja, also er fand sie ganz toll und ganz hinreißend und sie hätte so sensibel gespielt und die Tiefen dieser Figur und dass sie dann also die etwas dramatischeren Szenen so toll gespielt und er wäre ja Fan von so Liebesgeschichten und so, aber ich weiß auch nicht, fand ich ein bisschen.
Zu der Besetzung mit Hepburn, ich habe es so verstanden und das war etwas irritierend, dass er meinte eben, ja, sie wollten halt Hepburn haben und Marilyn Monroe wollte aber eben auch die Rolle und dann mussten sie absagen.
Mhm.
Man kann aber eigentlich überall anders nachlesen, dass es wohl andersrum war, dass endlich Marilyn Monroe bzw. ihr Manager irgendwann gesagt hat, nee, wir wollen das nicht, weil sie dort eine Prostituierte spielt und das würde nicht in ihr Image passen und man deshalb das dann abgesagt hat.
Mhm.
Ich weiß nicht, was jetzt von beiden stimmt, aber er hat meiner Meinung nach da also durchaus eine etwas andere Darstellung gewählt, was das angeht.
Ja, es kann ja sein. Also letztendlich hat wohl der Agent von Hepburn gesagt, dass wir sie bestimmt nicht spielen und sie hätten ihr das aber dann trotzdem geschickt, das Skript, und dann hätte sie irgendwie zugesagt, keine Ahnung. Also was ich interessant fand über das Lied und dass Audrey Hepburn selber nicht vorher gesungen hat und dass dass sie dieses Lied auch als Titelmelodie und als Zwischenmelodie immer wieder eingespielt hatten und dass da die Diskussion war, das rauszuschneiden, weil der Film nach dem ersten internen Vorführung als noch zu lang angesehen wurde und so. Also solche Sachen fand ich dann schon interessant. Und auch ein bisschen was zur Produktion, das, was er ja, wo er ja seine Funktion hatte, was er gesagt hat, so ein bisschen in New York, dass sie eben die Außenszenen dann in New York relativ kurz hintereinander oder schnell abgedreht haben und dass die Polizei eben die Straße da abgesperrt hat und dass sie sich noch gar nicht, ja, dass sie dann vor der Bücherei gedreht haben und so weiter und so fort. Also solche Sachen, finde ich, hat er dann schon ein bisschen was Interessantes erzählt, aber nicht, also wirklich.
Das also war eigentlich nicht sehr ausschweifend.
Eigentlich waren die Extras interessanter, würde ich sagen.
Ja, total.
Ja.
Ich habe angefangen direkt, also ich mag mir immer Notizen dabei und habe so ein paar Punkte, die ich eigentlich immer mir aufschreibe. Und mit dazu gehört sowas wie, naja, er redet 90% der Zeit, der oder die Kommentatoren. Und habe so defaultmäßig erstmal auch wieder so 90% hingeschrieben. Dann habe ich es irgendwann auf 60% und 50% und bin irgendwann bei 25% oder 30% angekommen.
Naja, weil er maximal 40 oder so.
Ja, aber, ja, also wirklich, aber also der hat wirklich, ne, wenn du wirklich überlegst.
Nicht sehr viel, ja.
Er hat wirklich lange geschwiegen. Wenn er was gesagt hat, war das aber auch nicht lang. Dann waren das meist nur ein paar Sätze. Und also es war wirklich nicht sehr ausgiebig und das fand ich ein bisschen schade. Man hat das Gefühl, er hat sich da nicht so gut vorbereitet.
Dass
so
er nicht
Eindruck.
Wusste, was er wo ja. sah. Also andere wissen ja hundertprozentig, was sie ja. zu welcher Szene erzählen wollen und so.
Genau. Also das fand ich schade und war tatsächlich deshalb auch, ja, also ich glaube fast alles, was er dort erzählt hat, hat schon vorher irgendwo gelesen und zwar, ich habe mich da jetzt ja nicht mega intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich dachte, ich kriege noch ganz viel jetzt in den Kommentaren mit. Aber das war eben nicht der Fall. Also das fand es relativ dünn tatsächlich. Also kann ich deshalb aus meiner Sicht nicht wirklich so mega empfehlen. Das finde, die Zeit lohnt es nicht. Da lohnen sich tatsächlich, wie du schon sagst, eher die Bonusmaterialien, sich die anzugucken. Da kriegt man, glaube ich, fast alle Informationen genauso mit.
Ja. Und die sind immer interessanter und amüsanter gemacht.
Genau. Ja, das ist es nämlich, finde ich, aus meiner Sicht auch schon. Also viel mehr kann man da eigentlich nicht erzählen. Also das ist tatsächlich der erste Kommentar, wo ich jetzt sagen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Lohnt sich nicht.
Naja, wir hatten schon andere, die nicht so super waren. Aber ja. Der ist halt so. Also ich finde den jetzt auch, also das, was er sagt, finde ich jetzt nicht schlecht. Aber wie du schon sagst, das meiste, also viel ist es nicht und so super interessant war es. Also halt auch nicht, ich weiß ja nicht, manche Produzenten sind noch viel mehr am Erzählen von Hintergrund und Casting und sonst wie was man halt jetzt nicht von allen mitkriegt. Also zum Schnitt wurde gar nichts gesagt. Gut, das ist vielleicht dann auch der Zeit geschuldet, ne? Aber auch so, wie der gedreht wurde. Oder, ne? Also man kriegt halt quasi fast nichts über das Filme machen mit.
Ja, genau.
Man kriegt ein bisschen was eben mit, dass sie sich die Rechte am Drehbuch gesichert haben und da ganz glücklich waren und dass eben Audrey so toll war und dass sie die hat er schon sehr gelobt, ob ihre schauspielerischen Fähigkeiten und dass sie menschlich sehr nett und angenehm war. Aber das kriegt man auch in den anderen Kommentaren, also in den Extras auch mit. So.
Ja, genau. Also der hat definitiv nicht so viel drüber gequatscht.
Ja, genau. Ja.
Also tatsächlich ist das, mein Fazit ist tatsächlich eher, also ich würde das, glaube ich, bei mir das erste Mal sagen, das ist eher bad. Also ich fand das, also schlecht, fand das wirklich nicht sehr befriedigend. Also vor allem, wie gesagt, auch weil, also meiner Meinung nach wirklich gefühlt waren es sogar mehr, irgendwie höchstens 20%, die gesprochen hat, des Films. Das war wirklich sehr, sehr dünn. Ich habe es nicht ausgemessen, aber es fühlt sich, zumindest für mich, fühlt es sich so an. Na gut, Janina, willst du noch was dazu sagen? Sonst können wir noch mal kurz über die Bonusmaterialien sprechen.
Nee, sonst lass mal noch über die Bonusmateriale sprechen.
Genau, weil die sind dann tatsächlich auch mal deutlich interessanter und nicht nur so Standardzeug, was ja auch ein bisschen damit zu tun hat, dass natürlich viele der Menschen, die an dem Film beteiligt waren, heute nicht mehr leben oder andere Dinge machen oder nicht mehr verfügbar sind. Und sonst war, ist es ja mittlerweile üblich bei den Bonusmaterialien, dass man sich irgendwie die Hauptdarsteller und den Regisseur noch ranzieht und irgendwie.
Aber direkt in der Promotion-Phase quasi noch. Also genau. Die sind noch in ihrem.
Und alle alles sagen, super, oh,
toll, und genau. Wir lieben uns alle und der Film ist der beste und alles war ganz toll, Variante.
Genau.
Das ist dann auch wieder langweilig.
Genau. Ja. Und so ist das jetzt nicht ganz so, ist schon ein bisschen spannender. Aber trotzdem finde ich, also mal abgesehen von dem Japaner oder japanischen Figur, gibt es aber, finde ich, auch relativ wenig kritische Stimmen zum Film. Fand ich auch ein bisschen. Also ich fand, man kann da durchaus auch noch das eine oder andere noch ein bisschen kritisch sehen.
Ja, also sie wird so ein bisschen überhöht, ne? Also gerade Audrey.
Ja, genau. Okay, genau. Also wir haben relativ viel Materialien. Also wir haben uns jetzt hier mal 6 rausgepickt. Das eine ist ein Special über eben den Mancini, den Henry Mancini, den Komponisten. 20 Minuten lang immerhin. Da wird ein bisschen was über den erzählt. Wie fandest du das?
Das fand ich interessant. Das ist immer schön. Also er hatte auch so eine ganz schöne Geschichte, dass er als Kind dann im Kino war und das so faszinierend fand, dass die da Musik machen zum Bild und irgendwie, da war er schon direkt verliebt und wollte das unbedingt kennenlernen und hat seine Frau früh kennengelernt, die war wohl Sängerin und er war dann Begleiter, also quasi der Musikmacher für irgendwelche Probeaufnahmen oder so. Und ist auch mit einer großen Band auf Tour gegangen. Und also irgendwie war das so, das war einerseits sehr rührend und nett erzählt, weil sie viel erzählt hat. Und andererseits aber halt auch so interessant irgendwie, ja, dass man halt Filmmusik macht, so von sich aus das als Ziel hat. Also der war wohl auch ein ganz angenehmer Mensch, also.
Ja, genau. Das wird zumindest wirklich von allen immer wieder behauptet, die dort mal zur Sprache oder die mal was sagen dürfen
die über ihn. Die beiden Kinder haben erzählt und dass der Sohn unterm Schreibtisch saß und Papa hat irgendwie komponiert und irgendwelche Sachen gemacht und er durfte immer auf dem Endlosdruckerpapier rumkritzeln und hat da seine Malkünste ausleben dürfen. Also wohl auch mit Kindern sehr nett umgegangen ist, mit seinen Kindern und ja.
Und der hat
aber halt, halt auch einiges, was man dann kennt, wie du schon gesagt hast, auch komponiert hat. Also er war jetzt halt schon bekannt.
Genau.
Ja,
und der hat ein Buch geschrieben auch, Sounds and Scores, A Practical Guide to Professional Orchestration, das sozusagen eine Art Anleitung ist zum Komponieren von Filmmusik. Das wurde auch da erwähnt.
Ein Standardwerk.
Dass es quasi mittlerweile ein Standardwerk ist, genau, und das wohl viele auch kennen würden und dafür viele draus gelernt hätten. Das ist vielleicht auch nochmal ganz
spannend. Für Komposition, ja. Nee, also das fand ich schön. Also das war so ein schöner Rückblick, also dokumentarischer Rückblick mit Interviews. Also schon so recht modern gemacht, ne?
Ja,
also.
Ja, genau. Ist auch von 2008 ein bisschen später hinzugekommen als manche, also die frühesten Specials, die wir dabei haben, sind von 2005 gewesen. Und das jetzt hier kam zusammen mit dem, wo wir auch noch gleich noch sprechen werden, dieses Gathering da, der Partygäste, das kam war auch erst 2008, also kam dann offensichtlich dann mit einer späteren Version dann nochmal dazu. Dann gibt es eben eine Doku, hatte ich vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, über den Mr. Yunioshi.
Beziehungsweise.
Ja, sag.
Nee, sag.
Ja, beziehungsweise das sogenannte, wir haben es genannt, Yellow Facing.
Yellow Facing, ja.
Also das heißt eben, dass nicht asiatische Schauspieler in dem Fall asiatische Rollen spielen und wie sie spielen und vor allem auch da dann, also ganz allgemein betrachtet, nicht nur auf Breakfast at Tiffany's, sondern allgemein asiatische Rollen im Film, im amerikanischen Film, wird sehr kritisch betrachtet, also quasi ein bisschen historisch aufgearbeitet, diverse Filme werden erwähnt.
Und die eigene Karriere kritisch reflektiert.
Ja.
Also vor allem die eine Schauspielerin fand ich interessant, wo sie sagt, sie hat sich so schlecht dabei gefühlt und dann sollen sie immer mit Akzent spielen. Künstlichem asiatischen Akzent sprechen und schlimme Rollen darstellen. Und das machst du halt als Schauspielerin am Anfang, aber Irgendwann hat sie sich geschworen, dass sie das nicht mehr macht.
Genau. Ja. Also ein bisschen historischer Rückblick auch. Ja. Ne? Ein bisschen, wie sind asiatische Rollen aufgebaut? Dann wird eben gesagt, dass also vor allem japanische Rollen oft die Bösen waren. Also wenn es Japaner gab im Film, dann sind es oft böse gewesen. Oder auch aber auch allgemein asiatische Rollen. Und
ganz kurzer Rückblick auf das, in den USA wohl chinesische Arbeitende für die Eisenbahnproduktion angeworben wurden, wie so gastarbeitermäßig.
Also Gleisbau, ne?
Für den Gleisbau, genau, und auch schwierige Arbeit und gefährliche Arbeit geleistet haben. Und dann war die Eisenbahn fertig und dann gab es quasi von Küste zu Küste eine Eisenbahn und dann wollte man sie wieder loswerden, hat irgendein Gesetz gemacht, dass man jetzt irgendwie die entweder los wird oder keine chinesischen Menschen mehr ins Land lässt oder wie auch immer. Also auch so ein kleiner Rückblick den auf eine Geschichte, die ich ja gar nicht kenne und wo ich keine Ahnung von habe. So.
Genau.
Ja.
Und auch da taucht dann wieder Star Trek auf.
Ja, als ein positives Beispiel. Und das ist wirklich interessant. Also die sagen ja, dass diejenigen, die asiatischstämmige Amerikaner sind, die sprechen ja quasi akzentfrei amerikanisches Englisch. Und die werden immer dahin getrieben, dann irgendeinen blöden Akzent zu sprechen. Und die sind immer so Stereotypen. Und dass eben Star Trek da als eines der wenigen oder ein leuchtendes Beispiel auftauchte und wo dann immer Oma und Tante und Onkel kurz zusammengerufen wurden, weil das im Fernsehen lief und endlich mal jemand quasi eine normale Rolle hatte und nicht nur eine Bedienerrolle oder eine Prostituiertenrolle oder eben eine lustige oder eine Bösewicht. Also Bösewichte waren wohl auch schon viele asiatisch aussehende Menschen oder zumindest so.
Sag nur Fu Manchu.
Ja.
Eine ganz klassische Rolle.
Also, dass das Star Trek auch mal wieder, wie bei Uhura, eine große Ausstrahlungskraft hatte, also die Rollen.
Ja, Nichelle Nichols, die spielt ja Uhura in der klassischen Star Trek-Serie und die wurde ja wirklich gelobt und es war ja sogar so, dass der Martin Luther King ihr gesagt hat, bitte mach damit weiter, du hör nicht auf, du bist total wichtig an dieser Stelle, weil du ein normales Crewmitglied in einer Besatzung eines Raumschiffes bist und du nicht Klischees erfüllst.
Ja, also von heutiger Sicht könnten es natürlich noch andere und mehr und diverser und bessere Rollen auch sein, aber das muss man ja auch aus dem historischen Kontext raussehen. Und das haben die auch wertschätzend gesagt. Sie meinen, sie können sich diesen Film eigentlich auch nicht angucken. Ne? Der wird ja so hoch gelobt, aber gerade diese Rolle ist ganz fürchterlich. Und endlich mal, also, oder man schämt sich für so viele Rollen, wie man, also man wird nicht als normaler Mensch dargestellt, als asiatischstämmiger Amerikaner.
So. Ich muss das kurz noch Star Trek noch ergänzen, also weil wir es gerade noch nicht hatten. Für die, die es nicht wissen, George Takei spielte dort auch für die klassische Star Trek-Serie den Hikaru Sulu. Der war Pilot. Ich weiß gar nicht genau,
was er für eine Rolle Pilot eigentlich hatte. Sulu.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Gut, und kurz, irgendwann kurz in den Filmen auch hat er ein eigenes Raumschiff gehabt und war auch Captain.
Genau.
Und so, also die haben ihn schon auch ein bisschen sich weiterentwickeln lassen.
Genau. Ja. Okay, aber wir du warst
genau, ja genau, also das fand ich wirklich mal auch eine gute.
Ist auch nur knapp 20 Minuten lang, glaube ich, nicht sehr lang. Also ich finde, man hätte es auch fast noch länger machen können, hätte ich nichts dagegen gehabt.
Kurzer Rückblick von einem von denen, die dort gesprochen haben, auf die Kriegszeiten, auf die Camps, in denen die japanischstämmigen Amerikaner eingesperrt waren. Auch so ein dunkles Kapitel in der Geschichte der USA und die halt ihre eigenen Staatsbürger da weggesperrt haben, weil irgendwie mal ein Opa aus Japan gekommen ist. Oder so ein bisschen so, dass da dreht sich es einem als deutschstämmigen Menschen auch schon wieder alles um, ne? So die Herkunft bestimmt dann darüber, wie du behandelt wirst.
Ja.
Ganz explizit, also dass das auch ein traumatisches Erlebnis war und dass das lange nachgewirkt hat und auch da die Generation nicht viel drüber geredet hat.
Ja.
Also, ja. Und sie haben aber das wertschätzen können, dass es so eine Diskussion und Dokumentation auf der DVD dann gibt, so, weil das eben wichtiger Teil ist, das einzusortieren. Ne? Also dieser Film Ja, den kann man sich, glaube ich, wirklich gut angucken, aber diese Figur, wie schon gesagt, da ist jedes Mal, denkt man, oh Gott, ja. Ist ja schrecklich.
Ja, diese eine Schauspielerin, also die Doku hier ist eben von 2008, die eine Schauspielerin nutzt dann auch das Wort Cringe in dem Zusammenhang, was ja so ein Jugendwort mittlerweile in Deutschland ist, jetzt irgendwie seit ein paar Jahren, aber also durchaus auch damals nicht ungebräuchlich war, ja. In der englischsprachigen Welt.
Genau. Also das ist interessant und öffnet quasi den Horizont ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Fand ich auch gut. Und da war es natürlich auch gut, dass eben genau die Leute dann so zur Sprache haben kommen lassen, die betroffen sind. Ne?
Genau, da wollte ich eben noch sagen, dass sie letztendlich das geschafft haben, eine offizielle Entschuldigung in Gesetzescharakter, also wie so ein Erlass, oder ich weiß es gar nicht genau, ob dann
nicht für
auch,
den Film,
sondern nicht für den Film, sondern für die Kasernierung der japanischstämmigen Bevölkerung hingekriegt haben. Und zwar, wer hat den unterschrieben?
Reagan. Der Ronny. Ja,
das fand ich ganz interessant.
Mhm. Ja, dann gab es noch so ein paar andere Sachen, aber da macht mich vieles nicht so richtig an. Also es gab noch ein 8-Minuten-Special über Audrey Hepburn als Style-Ikone.
Ja, komm, das kann sich jeder angucken, der das möchte.
Genau, finde ich auch.
Punkt.
Also, gibt's nicht so viel zu sagen. Dann gibt es noch so eine Art klassisches Making-of nennen, wo immerhin auch mal Blake Edwards zu Wort kommt, also der Regisseur. Da wird noch mal ein bisschen was über den Film erzählt. Da müssen wir, finde ich, auch nicht groß was drüber sagen.
Auch wenig selbstkritisch. Er kam wenig selbstkritisch rüber.
Genau.
Insgesamt fand ich es aber ganz interessant. Was ich interessant fand, was aus diesem Stil-Dingens oder auch bei den anderen dann so gesagt wurde, dass sie halt damals auch nicht dem klassischen Schönheitsideal oder nicht dem Ideal, also sie war sehr dünn, sie war ein bisschen jungenhaft, sie hatte keinen großen Busen und irgendwie eben nicht so ein ganz klassisches Schönheitsideal. Und dass sie aber trotzdem als sexy und als schön auch rübergekommen ist und von dem her schon auch ein Stilbewusstsein oder eben die Sachen hatte. Aber letztendlich zum Beispiel für UNICEF ist sie halt immer mit Hose und Polohemd und Pulli rumgelaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da immer so ausstaffiert sein musste. Das fand ich ganz sympathisch. Und das eben quasi, also aber das finde ich immer wieder ein bisschen überdreht, dass sich dann die Frauen in ihr wiederfinden und dann ihr. Sie ist trotzdem ein Filmstar und trotzdem schöner als die meisten anderen Menschen, so, ne? Also, ich weiß nicht, wo das dann gemessen wird, aber gut, das ist nicht unsere Welt, die Welt der Mode und das.
Apropos nicht unsere Welt, dann gibt es noch ein
Tiffany's, meinst du das?
Genau, ja. Endlich habe ich auch mal eine Überleitung hinbekommen, das fällt mir sonst immer schwer. Genau, dann gibt es auch, also ich würde sagen, das ist ein Tiffany-Werbefilm, also finde ich ganz schlimm, so mit so, ich glaube, sind das beides Leute, die bei Tiffany's arbeiten?
Nee, eine ist so eine Historikerin und er ist irgendwie Designmensch.
Genau.
Und das einzig Interessante daran, also es ist wirklich so ein Werbe, warum Tiffany super ist und dass Tiffany ja eigentlich dem amerikanischen Volk gehört. Haha. Genau. Wer macht das Geld? Ja, das amerikanische Volk. Nein. Einzig Interessante fand ich, dass die ist tatsächlich einer der Juwelierladen, der einen Juwelierladen aufgemacht hat in New York und dann vor allem für Diamanten bekannt war und auch, weil er die anders gefasst hat, die Steine, als es vorher üblich war. Das fand ich das einzig Interessante, dass man den Stein besser sieht und das Licht besser reinscheinen kann und der Diamant dann besser funkelt, irgendwie so. Das fand ich jetzt das Interessanteste daran. Den Rest kann man auch wieder lassen.
Genau, Tiffany-Werbefilm. Das ist auch tatsächlich meine einzige Notiz dazu. Mehr habe ich mir da nicht aufgeschrieben. Und dann gab es noch als etwas größeren Beitrag noch so einen Film, der nannte sich You're Invited, so ein erneutes Treffen dieser Partygäste, die bei dem Film teilgenommen haben.
Fand ich ganz interessant.
Okay, ich fand das total langweilig.
Nee, ich fand das interessant, weil die eine Frau eben gemeint hat, dass sie 8 Tage gedreht haben und wie sie es gemacht haben und dass da aber der Regisseur auch seine Ideen hatte und vorher mit ihr ein bisschen gesponnen hat und eben so skurrile Ideen in die Tat umgesetzt haben. Und das ich finde schon, dass das eine besondere Szene ist. Das ist wirklich ein ganz verrückt mit Leuten, die übereinander drüber steigen und irgendwas in Brand setzen und sich die Drinks reichen und keine Ahnung. Also wirklich so eine, fand schon, dass das eine als gute Party-Szene rübergekommen ist.
Du, die Szene fand ich total super. Ja. Aber jetzt dieses Bonus fand ich jetzt, diesen Bonus ja, fand ich
irgendwie nicht so unbedingt. Aber eben interessant fand ich, dass sie, die eine Schauspielerin meinte, dass man halt seine, also dass man selbst so ein Gewusel und so ein absurdes Geschehen, wo irgendwie viele Leute gleichzeitig was machen, dass man selbst das choreografieren kann und dass sie eben extra eine Choreografin dafür hatten. Mhm. Das fand ich jetzt interessant zum Beispiel. Mhm. Ja, sonst, ob die jetzt sich in Erinnerung schwelgen, auf einer Party noch mal eine Party haben, ja, geschenkt.
Auch da wieder eine kleine Parallele zum letzten Film, weil da gab es ja auch so eine Szene, wo ein bei Contact, wo wir drüber gesprochen haben, wo auch so eine lange Szene in einer, auch bei einer Party, glaube ich, letztlich, oder bei einem Empfang war, wo auch so viele Statisten unterwegs waren, die dann im Hintergrund immer rumgelaufen sind und
wo die Kamera auch ein bisschen, so einen Dreh gemacht hat.
Genau, aber auch so ein bisschen komplexer war jedenfalls mit vielen Leuten, ja, die eben da auch eine Rolle spielen sollten.
Ja, aber das war jetzt nicht also kameramäßig nicht so, aber
nee,
die hatten wohl viel Material und viele Ideen und dass da der Regisseur quasi geglänzt hat, kann man auch gut, ja, das kann man nachvollziehen. Ne? Genau.
Ja. Okay, war es das aus deiner Sicht jetzt auch zu den Bonusmaterialien? Weil dann, ich hab mir noch diese eine Frage noch aufgespart und dann könnten wir noch mal ein kurzes Fazit noch mal ziehen. Mhm. Also, das Buch, Janina, das spielt während des Zweiten Weltkriegs. Der Bruder, der stirbt in einem Krieg. Mhm. Hast du mitbekommen, warum der jetzt gestorben ist? Weil der Film spielt ja in den 60er Jahren oder 50er Jahren. Ein Unfall, das wird nicht weiter irgendwie
auf
erwähnt,
dem Weg
oder?
Nach Kansas ist er verunglückt.
Okay, so war das dann.
Irgendwie
okay.
Sowas habe ich in Erinnerung. Ja. Ah, okay. Das steht in dem Telegramm.
Ah ja, okay. Ja. Das hatte mich nämlich gewundert, weil, wie gesagt, weil das im Buch ist es wohl ganz eindeutig, was da passiert ist und das hatte ich jetzt nicht so mitbekommen. Mhm. Okay, Fazit. Also es gibt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es ist super, also ästhetisch ist der Film interessant. Ich finde, es ist, Kamera ist gut, es sind tolle, viele gute Szenen dabei und es ist super gut gespielt, ja, mit bis auf eine Ausnahme. Und da kann man verstehen, dass der Film grundsätzlich, zumindest damals, sicherlich auch interessant und sehr populär war. Aber das hatte ich ja gerade schon eigentlich gesagt, mich lässt er so ein bisschen kalt, er holt mich nicht ab. Aber interessant ist tatsächlich auch, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, es ist durchaus auch sehr unterschiedlich, wie aktuelle Stimmen den Film sehen. Also es gibt immer noch viele, die ihn lobpreisen und den gut finden. Andere wiederum sagen, ach, weiß ich auch nicht. Also haben also ähnliche Punkte, sprechen die an wie wir, dass sie damit auch ihre Schwierigkeiten haben. Aber vielleicht ist ja auch genau sowas, also jetzt mit 50 Jahre ist ja mittlerweile fast alt und wird immer noch so oft drüber gesprochen. Vielleicht ist das ja auch ein Wert, ne, den so ein Film haben kann, dass er immer noch immerhin dazu anregt, sich damit auseinanderzusetzen und drüber zu diskutieren.
Also ich finde halt schade, dass die Frauenfigur, die ja durchaus komplex ist und auch vielschichtiger ist ein bisschen als wahrscheinlich andere in anderen ähnlichen Filmen in Anfang 60er, Ende 50er, dass die dann ja, so eine Escort-Dame quasi ist, die sich bezahlen lässt, dass sie Männer begleitet und die so als einzige Idee, wie sie zu Geld kommt, irgendwie einen reichen Mann zu heiraten. Ich weiß nicht, das finde ich halt so an der Grundsache echt ätzend.
Ja, und dass der Twist dann eben der ist, ihre Freiheit sozusagen dann aufzugeben. Und also das, ich meine, kann man ja, ist ja okay, ist ja, Liebe ist ja immer, das ist sicherlich oft so, also ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch der romantische Anteil wahrscheinlich, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil es gibt nicht so viele so freie weibliche Figuren aus der Zeit. Und,
aber die will ja trotzdem heiraten.
Ja.
Also ob, da ist man ja, doch dann genau. In so dann einer Situation so, genau. So gar nicht ja. Mehr frei, auch gerade genau. Einen reichen Mann zu heiraten, da bist
ja.
Du ja dann.
Ja.
noch mehr im Käfig. Ja, also ich finde das nicht logisch. Hä? So, ne? Also dass zwei junge Menschen, die in einer Situation sind, die jetzt irgendwie nicht so super ist, jeweils abhängig von anderen Menschen zu sein. Und er arbeitet sich da ja so ein bisschen selber raus, aber sie halt nicht. Mhm. Ne? Also er hat da so eine gewisse Entwicklung vielleicht auch. Ja. Und er steht ja dann auch auf und sagt ihr die Meinung. Also er ist da schon, auch wenn er jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, halt da trotzdem Mann seiner Zeit ist, aber sie ist da so ein bisschen komisch, oder? Also dass sie sagt, ja, ich will nicht, dass du von Liebe sprichst, weil dann sagst du ja, ich gehöre dir aber heiraten ist doch noch mehr, dass man das dann offiziell noch hat, dass man quasi jemanden gehört, so ein bisschen, ne?
Ja, weil sie, ja, also zumindest mindestens zweimal auf der Suche oder zumindest versucht, da sich so einen reichen Menschen zu angeln und den dann zu heiraten, ne? Und damit ja auch ihre Freiheit zu verlieren, ja. Genau.
Also wie gesagt, die Katze hat mir fast am besten gefallen. Sie haben sie recht vielfältig in Szene gesetzt, muss ich auch echt sagen. Die spielt schon keine so, also ist nicht nur da.
Ja, das stimmt. Ja. Und offensichtlich hat sie ganz schön gestunken, als sie nass war.
Was ich ja eigentlich von Hunden eher kenne als von Katzen. Aber vielleicht habe ich noch nicht so viele nasse Katzen gerochen, weil die eher nicht so gerne in den Regen gehen.
Genau.
Auf jeden Fall sah sie ganz süß aus, als sie nass war. Und echt so eine nasse Katze.
Ja, ich finde, dann sehen die schon so wirklich bedröppelt aus.
Ne? Ja, wirklich. Nein. Ja, also von dem her, ich weiß nicht, womit man es dann vergleicht mit den Hausfrauen der 50er Jahre, die quasi schon gefangen in der Küche stehen und nur für Mann und Kind da sind oder so.
Ja.
Wenn das der Vergleich ist, dann ist sie deutlich unabhängiger und vielschichtiger, aber sie ist ja trotzdem abhängig von den Männern, also irgendwie, weiß ich nicht. Genau. So.
Ja, es gibt dann ja auch dann in den 60er Jahren ja auch dann die anderen Frauenfiguren, da werden wir irgendwann auch nochmal drüber reden, glaube ich, über den einen oder anderen Film aus der Zeit, zum Beispiel im James-Bond-Umfeld, ne? Wo die Frauen oft schon auch selbstständiger sind, aber James Bond sie dann doch immer rumkriegt irgendwie, wo man auch so, wenn man das so diese Szenen so sieht aus der Zeit, dann auch einem eigentlich wirklich schlecht wird fast. Aber okay, das ist egal, da reden wir irgendwann mal drüber.
Ja.
Schauen wir mal nochmal. War schon ein spannendes Thema, wie sich doch das Frauenbild und nicht nur das glücklicherweise geändert hat in den letzten 50, 60, 70 Jahren im Film. Da ist ja schon ein bisschen was passiert, glücklicherweise.
Interessant, das mal zu gucken, eben weil es auch als Klassiker gilt, aber...
Ja, wird nicht mein Lieblingsfilm, wird auch nicht in der Liste der 10 Lieblingsfilme von mir irgendwie stehen irgendwann. Das
ja,
nicht.
Den Hype kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Also das habe ich... Mal ehrlich gesagt, meine Notiz hier, ehrlich gesagt verstehe ich den Hype um den Film nicht.
Ja, vielleicht klärt ihr uns ja in Kommentaren darüber auf, was wir verpasst haben beim Gucken.
War es das?
Das war's.
Ich gucke gerade rüber und gucke, ob Janina auch nickt. Gut, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr zugehört habt. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall interessant, sich die Filme anzugucken. Aber jetzt ist auch genug. Und deshalb verbleiben wir mal wieder mit
Schön, dass wir drüber geredet haben.
Tschüss.
Macht's gut.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.